Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Heute mit Katja Weber. Schön, dass ihr dabei seid. Artikel 4 unseres Grundgesetzes sichert uns zu, dass wir glauben dürfen, was wir wollen. An das Gute im Menschen zum Beispiel, an das ewige Leben oder das fliegende Spaghetti-Monster. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich, steht dort. Und auch die ungestörte Religionsausübung wird gewährleistet. Will sagen, in Deutschland kann jeder nach seiner Fasson selig werden. So hat das schon der alte Fritz gesehen. Prima. Allerdings sollen sich die jeweiligen Glaubensgemeinschaften dabei an geltendes Recht halten. Freiheit bei der Religionsausübung wird gewährt, sie darf aber die anderen grundgesetzlich verbrieften Rechte nicht beeinträchtigen. Auf diesem Grat sind einige einflussreiche Moscheegemeinden in Deutschland unterwegs. Die Wissenschaftlerin Susanne Schröter hat solche Gemeinden über mehrere Jahre hinweg besucht und erkundet.
Ich habe 15 Moscheegemeinden auf Herz und Nieren geprüft. Das heißt, ich bin den Leuten hinterhergelaufen. Ich habe gesagt, würden Sie mit mir sprechen? Sie waren sehr geduldig mit mir. Ich habe mit Frauen gesprochen, mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Männern. Die türkische Religionsbehörde ist die größte Behörde im türkischen Staat. Die hat ein größeres Budget als alle anderen Ministerien zusammen. Ahmadiyya ist ganz vorne, wenn es darum geht, dass ein Mädchen nicht im Schwimmunterricht teilnimmt. Die klagen auch sofort. Für die Ahmadiyya ist die ideale Gesellschaft eine, in der Männer und Frauen sich nie begegnen, außer wenn sie verheiratet sind. Und jede Ehe wird arrangiert. Da sehen Sie also einen kleinen Jungen, der unterhält sich mit seinem Vater und der möchte Märtyrer werden. Ich war verschleiert, wie das so ist in der Moschee. Und einige dachten, sie steht kurz davor, den Islam anzunehmen. Es wurden schon Bittgebete für mich in Auftrag gegeben.
Die waren aber nicht nötig. Schröter wollte nicht konvertieren, sondern forschen. Und Ethnologen machen das unter anderem durch teilnehmende Beobachtung. Susanne Schröter ist Ethnologin, keine Islamwissenschaftlerin. Sie ist Professorin für die Ethnologie kolonialer und postkolonialer Ordnungen an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. 2014 hat sie dort das Forschungszentrum Globaler Islam gegründet. Lange Jahre hat sie islamische Kulturen erforscht in Indonesien, in Iran, in Nordafrika und dachte irgendwann mal, Moment, was ist denn eigentlich mit den Moscheegemeinden in meiner direkten Nachbarschaft bei mir im Rhein-Main-Gebiet? Was weiß ich denn über die? Was ist da los? Was wird da vermittelt? Was wird gelehrt? Und dann hat sie das erforscht. Aus ihren Erkundungen und Gesprächen wurde 2016 ein Buch mit dem etwas eigentümlichen Titel »Gott näher als der eigenen Halsschlagader – Fromme Muslime in Deutschland«. Sie wird gleich erläutern, wieso sie diesen Titel gewählt hat, welche Diskussionen es darum gab. In ihrem Vortrag erklärt sie, welche großen muslimischen Gemeinden und Verbände es in Deutschland gibt. Von der DİTİB, die der türkischen Religionsbehörde Diyanet untersteht, habt ihr sicher alle schon gehört. Susanne Schröter führt aus, was an der Konstruktion dieser Behörde, die übrigens auch für den islamischen Religionsunterricht an deutschen Schulen zuständig ist, was an der so problematisch ist. Aber auch weniger bekannte Verbände stellt sie uns sachlich, nüchtern und kenntnisreich vor. Ein wiederkehrendes Problem mit den großen Organisationen ist ihrer Meinung nach immer wieder die Stellung von Frauen und Mädchen in der Gemeinde. Wie integrationsbereit sind also insgesamt die Mitglieder dieser Vereine und Verbände? Darum soll es in der nächsten Stunde gehen. Schröter zeigt parallel zum Vortrag ein paar Bilder, aber die erläutert sie so ausführlich, dass wir auch ausschließlich hörenderweise sehr gut folgen können. Gehalten hat Susanne Schröter ihren Vortrag am 24. Januar 2017 auf Einladung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften unter dem Titel »Moscheen in Deutschland – Orte der Abschottung oder der Integration?«
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Ich habe als Ethnologin, als typische Ethnologin erstmal angefangen, außerhalb Europas zu arbeiten und war seit 2004 Professorin für Südostasienkunde an der Universität Passau und hatte das Spezialgebiet insulares Südostasien. Das größte Land im insularen Südostasien ist Indonesien. Indonesien ist gleichzeitig auch das bevölkerungsreichste muslimisch geprägte Land. Also habe ich angefangen, mich mit dem Islam in Indonesien und in Südostasien zu beschäftigen. Als ich dann nach Frankfurt kam, hatte ich die Chance, Und das war sozusagen auch das Bonbon, um zu sagen, kommen Sie doch nach Frankfurt, da haben wir total viel zu bieten für Sie. Ich konnte nämlich eine kleine Doktorandengruppe aufbauen, international, die sich beschäftigt hat mit gegenwärtigen Entwicklungen in der sogenannten islamischen Welt. Und da habe ich dann Projekte im Iran gehabt, in Nordafrika gehabt, in verschiedenen Ländern, nur nicht in Deutschland. Und irgendwann habe ich gedacht, naja, du lebst in einem Land, in dem es wirklich viele Muslime gibt, insbesondere im Rhein-Main-Gebiet auch, wo ich wohne. Und ich weiß vieles über Muslime in Tunesien, im Iran, im Libanon, auf den Philippinen, aber ich weiß unheimlich wenig über Muslime in Deutschland. Und da habe ich angefangen, mich eigentlich mal intensiv damit auseinanderzusetzen und, wie das Ethnologen so machen, natürlich auch eine Forschung angefangen. Und ich habe da meine Wahlheimat genommen, Wiesbaden, und habe 3,5 Jahre lang eine empirische Forschung gemacht. Das heißt, ich habe 15 Moscheegemeinden auf Herz und Nieren geprüft. Das heißt, ich bin den Leuten hinterhergelaufen. Ich habe gesagt, würden Sie mit mir sprechen und was ich alles wollte. Und sie waren sehr geduldig mit mir. Ich habe mit Frauen gesprochen, mit Jugendlichen, mit Kindern, mit Männern, mit Funktionsträgern. Ich habe mit ihnen gegessen, wir haben Veranstaltungen gemacht. Sie sind zu mir nach Hause gekommen, wir haben zusammen gebetet. Einige dachten, ich war verschleiert, wie das so ist in der Moschee. Und einige dachten, sie steht kurz davor, den Islam anzunehmen. Es wurden schon Bittgebete für mich in Auftrag gegeben. Und ich glaube, ich habe eine große Enttäuschung, gerade für meine engsten Gewährsleute, weil ich nicht konvertiert bin. Und eigentlich alle der Meinung waren, wenn man den Islam kennenlernt, so wie ich ihn kennengelernt habe, muss man zwangsläufig konvertieren. Ich habe immer gesagt, nein, ich will nicht konvertieren, ich möchte euch kennenlernen, ich möchte wissen, wie das ist bei euch, wie ihr den Islam lebt und wie ihr zu allem Möglichen steht. Wir haben den Koran diskutiert und wir haben kritische Dinge diskutiert. Ich habe auch sogar Interviews gemacht bei den Vorgängern der Lease-Aktion. Lease-Aktion, wissen Sie, das sind diejenigen, die in den Fußgängerzonen den Koran verteilt haben und dann für salafistische Gruppen Jugendliche angeworben haben. Jetzt sind sie verboten. Und es gab schon überall so Vorgänger. Und natürlich wollten die nicht mit mir reden, haben mich vertröstet und so. Und irgendwann habe ich gedacht, na gut, die stehen in der Fußgängerzone, das ist ein öffentlicher Ort, also rede ich mit ihnen. Und dann habe ich angefangen, sie anzusprechen, ihnen was zu erzählen, sie herauszufordern. Dann haben sie mit mir geredet, weil irgendwann mussten sie ja antworten. Und da hat sich dann so eine allsamstägliche Konversation entwickelt. Ich bin zu ihnen hingegangen, irgendwann wussten sie, ich komme sowieso. Und es hat keinen Sinn, nicht mit mir zu sprechen. Und lange bevor dann tatsächlich die finsteren Gesellen der Lease-Kampagne das alles übernommen haben, hatte ich mit einer etwas freundlicheren Gruppe von Salafisten zu tun und konnte mit denen über alles Mögliche sprechen. Unter anderem darüber, warum keine Frauen an den Ständen stehen. Und sie haben dann gesagt, Frauen sind wie Muscheln, wie Perlen in der Muschel. Die stellt man doch nicht in der Öffentlichkeit aus, die müssen zu Hause bleiben. Aus dieser Beschäftigung 3,5 Jahre lang ist dieses Buch entstanden, Gott näher als der eigenen Halsschlagader. Das ist nach einem Koranvers nachempfunden, in dem Gott sagt, wir im Plural sind euch näher, den Gläubigen, als eure eigene Halsschlagader. Und viele Muslime kennen diesen Spruch nicht und viele meiner Gesprächspartner und Partnerinnen sprachen mich danach an und haben gesagt, warum haben Sie denn einen so schrecklichen Titel gewählt? Das klingt so grausam. Und dann habe ich gesagt, das ist aber aus Ihrem Koran. Das ist eine der interessanten Geschichten, dass das Wissen über den Koran bei vielen Muslimen in Deutschland nicht sehr groß ist. Warum? Weil der Koran in arabischer Sprache memoriert wird, teilweise auswendig gelernt wird, aber er wird nicht in der Übersetzung gelesen und von daher kriegt man das Wissen alles gefiltert dann durch die Imame, was schon ein Problem ist. Ja, mein Vortrag heute wird sich mit Moscheen oder Moscheegemeinschaften, wie ich das nenne, befassen, aber dann auch, wenn es um die Frage der Integration geht oder die Frage, was sollten muslimische Gemeinschaften tun, damit ihr Beitrag hier doch nochmal ein anderer ist zu unserer Gesellschaft und was sollte auch die Politik beispielsweise fordern, werde ich nochmal eingehen auf Organisationen, also auf Verbandsstrukturen und auf verschiedene Formen von Zusammenschlüssen, die in der Politik heute eine große Rolle spielen, beispielsweise bei der Frage der Einführung eines bekenntnisorientierten islamischen Religionsunterrichtes. Ja, ich stelle Ihnen erstmal so ein paar der wichtigsten Organisationen vor. Von einigen mögen Sie sicherlich schon gehört haben, andere dürften Ihnen in der Struktur und in ihrer Richtung auch etwas fremder sein. Ich fange mit der wichtigsten Organisation an, das ist die DITIB. Ja, DITIB ist im Moment in aller Munde. DITIB ist eine Gründung der türkischen Religionsbehörde Diyanet. Der türkische Islam ist ein Staatsislam, der ist ganz stark unter der Kontrolle staatlicher Eigenschaften. Das war bei der Republikgründung so gewollt. Atatürk wollte den Islam an die Kette legen, die muslimischen Gelehrten und einflussreiche muslimische Politiker waren seine Gegner und er wollte eben einen Islam, der staatskonform ist und hat dafür eine Religionsbehörde geschaffen, die genaue Regelungen herausgab, wie der Islam zu sein habe. Auch die Imame sind staatliche Beamte gewesen von Anfang an und waren unter der Kontrolle des türkischen Staates. Der türkische Staat war immer bekannt dafür, dass er einen Islam hervorgebracht hat, der relativ moderat ist, verglichen mit dem Islam in anderen Ländern. Das hat sich allerdings in den letzten Jahren unter Erdogan und der AKP deutlich verändert. Erdogan ist dabei hat einen politischen Islam geschaffen, erst ganz langsam und zaghaft und dann aber mit rapider Geschwindigkeit. Das heißt, er hat eine ganz enge Verzahnung von Politik und Religion herbeigeführt und seine Art, den Islam, den staatlichen türkischen Islam jetzt zu gestalten, der geht deutlich in Richtung eines autoritären Islamismus, genauso wie sein Staatskonzept in Richtung eines autoritären Despotismus geht. Und diese beiden zusammen bilden, das sehen Sie natürlich, wenn Sie die Zeitung morgens aufschlagen und gerade im Moment, wo das Parlament ja auch entmachtet wird, das hat im Moment eine dramatische Entwicklung genommen. Und davon ist jetzt auch die türkische Religionsbehörde nicht ausgenommen, sondern sie spielt eine ganz entscheidende Rolle. Die türkische Religionsbehörde ist die größte Behörde im türkischen Staat. Die hat ein größeres Budget als alle anderen Ministerien zusammen. Und der Leiter dieser Behörde, der Leiter Diyanet, arbeitet sehr eng mit Erdogan zusammen. Er ist formal dem Ministerpräsidenten unterstellt, den es ja auch bald gar nicht mehr geben wird. Dann gibt es nur noch Erdogan, der dann diese Behörde auch lenkt. Ja, Diyanet also hat DITIB gegründet, um die Türken im Ausland, nicht nur in Deutschland, zu betreuen, religiös zu betreuen. Mittlerweile hat sich das aber aus einem Betreuungsverhältnis auch in ein Kontrollverhältnis gewandelt. Um nochmal zu verstehen, wie die Struktur von DITIB genau aussieht. DITIB ist eine zentralistische Organisation. Da gibt es eine Zentrale in Köln. Es gibt Landesverbände und es gibt Ortsverbände, Ortsgemeinden. Die Zentrale kontrolliert die Landesverbände, die Ortsverbände. Und in der Satzung, und das ist das Interessante, in der Satzung von DITIB ist festgelegt, dass in allen wichtigen Gremien Repräsentanten der türkischen Behörde, also von Diyanet, türkische Staatsbeamte, die Mehrheit haben, sodass keine einzige Entscheidung getroffen werden kann, die nicht im Sinne der türkischen Regierung ist. Und das ist eines der Probleme, die man im Moment hat. Das zweite Problem ist sehr bekannt auch, dass die Imame eben Beamte sind, dass sie in der Türkei ausgebildet werden, dass sie von Diyanet entsandt werden für eine kurze Zeit nur, dass sie in der Regel auch kein Deutsch sprechen und nach dieser Zeit wieder zurückbeordert werden. Ja, und jetzt könnte man vielleicht sagen, nun ja, ist vielleicht gar nicht so schlimm. Die DITIB-Funktionäre sagen immer wieder, wir sind eigentlich ein deutscher Verein. Nach deutschem Vereinsrecht sind sie auch deutsche Vereine, sowohl die Zentrale als auch die kleineren Verbände, also Landesebene und Ortsebene. Aber das Vereinsrecht sagt nichts darüber aus, in welcher Zahl auch Repräsentanten ausländischer Regierungen daran teilhaben können. Wo es Probleme gibt, ist, wenn die DITIB den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts beantragen möchte, da funktioniert das nicht. Da ist aus rechtlicher Hinsicht wird eben verlangt, dass Mitglieder einer ausländischen Regierung nicht in den entscheidenden Strukturen sitzen. Was wir in letzter Zeit gesehen haben, ist, dass diese starke Kontrolle durch die türkische Regierung beileibe nicht nur etwas ist, was auf dem Papier ist, sondern dass auch die Inhalte der türkischen Regierung hier über DİTİB in Deutschland ankommen. Fängt an bei den Predigten nach dem missglückten Putsch. Die Freitagspredigt hatte genau diesen Putsch zum Thema und hat sehr explizit gegen die des Putsches verdächtigten Anhänger der Gülen-Bewegung mobil gemacht und hat das sozusagen in eine religiöse Form gebracht. Gab auch schon vorher Predigten, die, hätte man sie sich angeschaut, doch reichlich bedenklich waren, die beispielsweise immer wieder gefordert haben, dass sich in Deutschland lebende Türken oder Türkeistämmige nicht zu sehr in Deutschland integrieren, dass sie die Heimat Türkei als ihre eigentliche Heimat ansehen und dass ohne die Heimat ein Mensch leer wird, also sehr dramatisch beschworen, was denn passiert, wenn man zu deutsch werden sollte. Eine der Metaphern, die Heimat und die Türken in Deutschland miteinander verbinden sollten, war die Idee des Märtyrertums. Es wurde immer wieder in Predigten thematisiert, man solle doch der Märtyrer gedenken, die ihr Blut vergossen haben für die türkische Heimat. Und just jetzt kommt auch dieses Märtyrertum, und das sehen Sie an diesem Comic. Da sehen Sie also einen kleinen Jungen, der unterhält sich mit seinem Vater und der möchte Märtyrer werden. Und das ist ein Comic, der ursprünglich von Diyanet in türkischer Sprache veröffentlicht worden ist. Diyanet hat jede Menge Märtyrer-Propaganda gerade aufgelegt im letzten Jahr, in 2016. Und einiges davon ist eben ins Deutsche übersetzt worden. Da gab es natürlich Auseinandersetzungen mit DİTİB-Funktionären und deutschen Politikern, die gesagt haben, in der momentanen Situation, wo wir natürlich ein Problem haben mit islamischem Extremismus und als Märtyrer verkleidetem Terrorismus, Märtyrertum verkleideten Terrorismus, ist das sicherlich nicht produktiv, wenn man so einen Märtyrer-Comic macht und jungen, kleinen Jungen sagt, dein Beruf könnte auch Märtyrer sein. Es sind einige antisemitische und antichristliche Posts bei einzelnen Gemeinden auf den Homepages aufgetaucht, alles immer in türkischer Sprache. Wir haben in unserem Zentrum viele dieser Posts übersetzen lassen. Da ging es dann recht eindeutig zur Sache. Das ist so eine Anti-Weihnachtsmann-Kampagne, die aus der Türkei kommt und hier auch von DİTİB-Jugendlichen begeistert aufgegriffen wurde und auch auf den Homepages zitiert wurde. Tenor ist auch da immer ganz klar, ihr seid Muslime und ihr wollt doch nicht ein Fest feiern, das die Ungläubigen feiern, weil wenn ihr das tut, dann werdet ihr zu Ungläubigen. In eine ähnliche Richtung gehen auch Hinweise oder Anweisungen, sich genau zu überlegen, wen man zum Freund nimmt, weil man würde, also das Wesen des Freundes und vor allem die Religion des Freundes würde auf einen abfärben und als Moslem solle man doch schauen, dass man dann lieber mit Muslimen sich befreundet. Andere Problematiken waren immer wieder, dass Grenzen auch zu Salafismus nicht klar waren. Es gab verschiedene Fälle, in denen DİTİB-Funktionäre mit Salafisten Arm in Arm, wie das eine Bild zeigt, das ist der Jugendwart, dieses verpixelte Bild hier auf der linken Seite, der Jugendwart von Dinslaken. In Dinslaken sind 22 junge Leute geschlossen nach Syrien ausgereist, haben dort schwere Menschenrechtsverletzungen begangen und viele von ihnen sind auch gestorben. Und die haben sich immer getroffen in der DİTİB-Gemeinde und wie gesagt, der Jugendwart postet ein Bild, in der sie beide diese Geste machen. Ein Gott, ein Staat, nämlich der Islamische Staat. Und das daneben auch verpixelt, das ist jetzt erst gesehen worden, da hat DİTİB eine Gruppe von Jugendlichen auf die kleine Hatsch, auf die Umra geschickt mit dem Geld der Organisation und dort haben sie Pierre Vogel getroffen. Pierre Vogel kennen Sie vielleicht, ein bekannter salafistischer Prediger. Und da gab es ein großes Hallo und man hat Selfies gemacht und hat alles ins Netz gestellt und dann gab es natürlich Proteste. Ja, das ist die Ebene, in der im Moment DİTİB skandalisiert wird. Dazu kommen Vorwürfe, dass DİTİB-Imame spioniert haben für den türkischen Geheimdienst. Auch das scheint belegt zu sein. Also DİTİB steht im Moment in der Diskussion und bedeutsam ist es deshalb, weil DİTİB als Einrichtung galt bis noch vor einem Jahr, als Einrichtung, als Gemeinde, als Verband, der in besonderer Weise geeignet sein sollte, zur Integration beizutragen, zur Integration der Türkeistämmigen und auch als präventive Instanz gegen Radikalisierung von Jugendlichen wirken sollte. Und nachdem DİTİB sich sozusagen als verlängerter Arm Erdogans doch in großen Teilen erwiesen hat, gibt es Diskussionen, sind wiederholt auch Aufrufe ergangen, dass man sich da erklären möge und dass man eventuell auch die enge Verbindung zur türkischen Regierung lockern möge. Aber da gab es bislang noch keinerlei Reaktionen. Ja, ich habe DİTİB auch kennengelernt bei meiner empirischen Studie. Und das hier ist die örtliche Moschee in Wiesbaden, ein einfaches Mietshaus, in dem Schulungsräume sind, in dem Andachtsräume sind, Schulungsräume für Jugendliche, in denen der Koran gelernt wird, in denen Arabisch gelernt wird, allsonntäglich und auch samstaglich. Und das Problem mit der DİTİB-Moschee war, wir haben eine ganz nette Führung bekommen, uns wurde alles gezeigt, dann haben wir mit einigen Männern zusammengesessen und uns ist erklärt worden, wie die Moschee organisiert ist. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne mal mit Frauen sprechen, ob das denn auch möglich sei. Und das hat sich nie wirklich ergeben. In den 3,5 Jahren wurde ich da immer wieder vertröstet. Und dann gelang es mir letztendlich mit einer jungen DİTİB-Akademikerin zusammenzusitzen und der ausschließlich türkisch sprechenden Hoca, also der Imamin für die Frauen. Und ich habe mein Anliegen nochmal vorgetragen. Ich würde gerne mit einer größeren Gruppe von Frauen sprechen. Da hieß es dann, ja, das könne ich vielleicht machen, wenn ich vorher einen Antrag an die Zentrale stelle, wo all meine Fragen aufgelistet wären. Dann würde in der Zentrale begutachtet, welche Fragen zugelassen sind. Und auch die Antworten müssten wieder der Zentrale vorgelegt werden. Und die müsste dann begutachten, welche Antworten zugelassen sind. Daraufhin war das Projekt mit DİTİB für mich beendet, weil das natürlich keine Bedingungen sind, unter denen man Forschung durchführen kann. Das Problem scheint zu sein, und das bestätigen auch immer wieder Journalisten, die mit DİTİB auch in der Vergangenheit, bevor Skandale wirklich hochgekocht waren, versucht haben, Interviews zu machen. Man hat große Angst, dass irgendetwas geschrieben wird, was nicht den Segen der Zentrale hat, was nicht Verlautbarung aus dem Kölner Hauptquartier sind. Und von daher gibt man erstmal alles wieder zurück und sagt, Köln muss entscheiden, nicht die Einzelgemeinden. Das ist eine schwierige Situation, gerade im Moment, wo man vielleicht erwarten würde, dass die Einzelgemeinden sich möglicherweise auch ein bisschen unabhängiger zeigen und auf der kommunalen Ebene mit anderen Organisationen, nämlich staatlichen Organisationen oder kirchlichen Organisationen, zusammenarbeitet. Ich sage das deshalb, weil ich in mehreren Projekten bin, in denen ich Präventionsprogramme auf kommunaler Ebene wissenschaftlich begleite, Präventionsprogramme, die Jugendliche davor bewahren sollen, sich zu radikalisieren, in die salafistische oder dschihadistische Ecke zu geraten. Und da versucht man in der Kommune üblicherweise mit sehr vielen Akteuren zusammenzuarbeiten, unter anderem mit Moscheegemeinden. Und da steht fast in jeder Kommune, gibt es ja in jeder größeren eine DİTİB-Moschee. Und da wäre es eigentlich ganz sinnvoll, wenn diese Moscheen so unabhängig wären, dass sie dann da tatsächlich mit den lokalen Einrichtungen zusammenarbeiten könnten und sich da nochmal so ein bisschen bottom-up, also von unten, vielleicht ein anderes Verhältnis entwickeln könnte. Aber das ist ganz offensichtlich eine sehr schwierige Angelegenheit, weil eben der Verein absolut zentralistisch geleitet wird und dann diejenigen, die vielleicht gegen diesen Kurs etwas sagen würden, lieber DİTİB verlassen. Ich habe mich gestern Abend per Telefon mit jemand lange unterhalten, der aus einem örtlichen Vorstand rausgegangen ist, der sich bei mir gemeldet hat und gesagt hat, er würde gern mit mir reden, weil er gesagt hat, ich habe diesen Kurs vorausgesehen und ich möchte nicht mehr bei diesem Verein dabei sein, obwohl ich eigentlich ja gläubiger Moslem bin und auch einen Ort brauche zum Beten und das immer eben auch die DITIB-Moschee war. Das ist im Moment für Integration doch eine schwierige Angelegenheit, falls sich da in Zukunft nichts ändert. Und was man zusätzlich noch sehen muss, ist, Erdogan träumt ja einen großen Traum vom Wiederauferstehen des Osmanischen Reiches. Und auch das wird begeistert zum Teil in DITIB-Moscheen aufgenommen. Man hat neo-osmanische Träume und schließt sich dabei mit politischen Vereinigungen wie den Grauen Wölfen oder dem deutschen Ableger der AKP, der UETD, zusammen. Also das ist auf lokaler Ebene eine Entwicklung, die natürlich der Integration nicht sonderlich dienlich ist. Der zweite große Türkei ausgerichtete Organisation ist der Verband Islamischer Kulturzentren. Der ist kleiner als DITIB. DITIB hat etwa 1000 Moscheen nach eigenen Angaben in ihrer Organisation. Die VKZ hat ein Drittel etwa. VKZ auch gegründet worden von türkeistämmigen Leuten, zum Teil mit deutscher, zum Teil mit türkischer Staatsangehörigkeit. Auch eine sehr, also eigentlich geschichtlich gesehen viel konservativer als DITIB und stand auch immer wieder unter Verdacht, sich abzuschotten, integrationsfeindlich zu sein, die Jugendlichen eher bei sich halten zu wollen und mit der deutschen Mehrheitsgesellschaft wenig zu tun zu haben. Wir haben bei unserer Forschung allerdings gesehen, was passiert, wenn ein Imam und ein Vorstand das anders sehen als die Zentrale. In Wiesbaden nämlich gab es einen neuen, sehr fortschrittlichen Imam, der perfekt Deutsch sprach, bei der örtlichen VIKZ-Gemeinde. Und es gab einen ganz aktiven Vorstand, der auch die Tore weit öffnen wollte zur Stadtgesellschaft. Und das haben die gemacht. Und im Nu war das die absolute Vorzeigegemeinde, die muslimische Vorzeigegemeinde der ganzen Stadt. Das ist die VIKZ-Moschee, von der ich Ihnen erzählt habe. Das ist ein altes wilhelminisches Wohnhaus, das innen umgestaltet worden ist durch einen wunderschönen Teppich, der aus Istanbul kommt, durch einen Kronleuchter. Es gab da mal so christliche Putten, die sind alle abgehängt worden. Und man hat innen also tatsächlich ein wunderbares Moschee-Feeling. Und mit dieser Gemeinde haben wir unglaublich gut zusammengearbeitet, weil wir hatten Kontakt zu Jugendlichen aller Altersgruppen, wir waren bei Grillfesten, ich habe mit Mädchen gesprochen, mit Frauen gesprochen. Da gab es wirklich unglaublich, ja, es gab keine Angst, dass da irgendwas Dummes bei herauskommt. Und man hat gesagt, wunderbar, dass ihr da seid, wir zeigen euch alles, schaut euch um, sprecht mit wem ihr wollt. Wenn es um Jugendliche ging, da war natürlich immer der Imam dabei. Das sehen Sie, hier hatten wir den ersten Kontakt mit so einer Jugendgruppe. Das ist mein Mitarbeiter, der da auf dem Stühlchen neben mir sitzt. Aber die Gespräche waren sehr frei. Dann habe ich natürlich auch wieder gesagt, ich will auch mit den Frauen sprechen. Dann hieß es ja, die Frauen, die sind freitags, die sind nicht in der Moschee zum Beten, die backen Lamacun, ja, diese türkischen Pizzas. Und die werden dann verkauft in der Moschee, das Geld wird gespendet. Die Männer kaufen das, bringen das ihren Frauen, die müssen dann freitags nicht kochen. Und die Moscheefrauen, die sich immer abwechseln, jeden Freitag eine andere Gruppe, die bereiten eben diese Lamacun vor. Und ich habe gesagt, ich will auch gerne lernen, wie man Lamacun macht. Und dann habe ich den ganzen Tag mit den Frauen Lamacun gemacht. Also das ist eben Ethnologie. Man versucht doch, das mitzumachen, was die Leute tun, damit man da so ein spezielles Gefühl für bekommt. Ja, was diese Gruppe gemacht hat, was ich eine gute Idee fand, die haben gesagt, sie wollen Sommerfest machen, und zwar mitten in der Fußgängerzone. Das machen sie jetzt, glaube ich, das fünfte Jahr. Und da ist dann türkische Folklore, da gibt es was zu essen, da gibt es Derwischtänze. Das wird alles natürlich von der Bevölkerung gut angenommen, es wird aber auch von den Stadtoberen gut angenommen. Und so sind sie da im Prinzip, würde ich sagen, sehr gut in der Stadtgesellschaft angekommen. Die haben die Moschee offen für Schulklassen, für Kirchengemeinden. Da geht die Polizei außen ein, um junge Muslime für den Polizeidienst zu rekrutieren und vieles mehr. Und als ich mein Buch fertig hatte und die Vorstellung, eine Lesung gemacht habe, ausgerechnet in einem Frauenmuseum, Da kamen die Vorstände der VEKZ und haben sich das angehört, was ich über sie geschrieben habe. Sie haben das Buch natürlich auch vorher von mir bekommen. Und dann sagte der Vorstandsvorsitzende, das ist schon interessant, was Sie über uns geschrieben haben. Dann sage ich, und können Sie was damit anfangen? Stimmt das oder kritisieren Sie das? Da sagte, nein, ich kann mich ganz genau erinnern, dass wir das alles gesagt und getan haben. Aber so habe ich uns noch nie gesehen. Das ist natürlich der Blick der Wissenschaftlerin ist ein anderer als der Menschen zu sich selbst. Das hat auch nichts damit zu tun, dass es Muslime sind oder nicht. Aber das war für mich eigentlich eine ganz nette Anerkennung, dass er sich da wiedergefunden hat und gesagt hat, so sind wir also. Das stimmt schon, aber so haben wir uns natürlich noch nie gesehen. Und er war eigentlich damit einverstanden. Die zweite Gruppe, die auch zu der Buchvorstellung kam, waren Vertreter der islamischen Gemeinde Millî-Görüş. Millî-Görüş ist etwa so groß wie die VEKZ, hat also auch etwa 300, bisschen mehr als 300 Moscheegemeinden unter dem Dach der Organisation, gilt aber als radikalitätsanfällig beziehungsweise war lange Zeit unter Beobachtung des Verfassungsschutzes, weil man ihnen nachgesagt hat, sie wollen eigentlich die Gesellschaft unterwandern, sie wollen im Prinzip die Scharia einführen und einen islamischen Staat aufbauen etc. Und auch in Wiesbaden gab es um diese Millî-Görüş-Gemeinde viel Skandale. Die wollten eine Moschee bauen in einem Supermarkt und da hat sich dann eine Bürgerwehr gebildet und es ging jahrelang hoch her. Und als wir mit der Forschung angefangen haben, da hatten sie aber schon in dem Supermarkt ihre Moschee tatsächlich am Laufen. Es fehlten zwar noch ein paar Umbaumaßnahmen, aber das lief schon ganz gut. Und da letztendlich sind auch konservative Leute, sind auch Leute, die genau wie VEKZ oder auch wie viele DITIB-Vertreter beispielsweise dadurch auffallen, dass sie ihren Kindern immer wieder raten, nicht auf Klassenausflüge mitzugehen, den Mädchen, dass sie nicht im Schwimmunterricht teilnehmen und ähnliches mehr. Also von daher letztendlich doch problematisch. Was ich spannend fand, war, auf welcher kleinen Ebene sich da Veränderungen ergeben haben. Dieses Bild da, das sind Tulpen. Und diese Tulpen, die stehen da freitags, weil der Moscheevorsteher, der übrigens seit 15 oder 20 Jahren Vorsteher ist und seitdem gab es auch keine Wahl mehr, der arbeitet in einem Supermarkt und nimmt dann immer die übrig gebliebenen Tulpen mit und stellt die in die Moschee, damit die Männer sie mitnehmen für ihre Frauen, die nicht in der Moschee sind. Und die jungen Männer, das sehen Sie auf dem Bild auch, die jungen Männer nehmen diese Tulpen und bringen die nach Hause zu ihren Müttern, Schwestern und Ehefrauen. Die älteren Männer tun das nicht. Und ich habe gesagt, sind ältere Männer gefragt, gesagt, warum bringen Sie denn Ihren Ehefrauen keine Blumen mit? Da hieß es dann, das haben wir noch nie gemacht und das werden wir auch nicht machen. Also so ein Konservativismus, der die erste Generation der damaligen Gastarbeiter betrifft, die ganz maßgeblich daran interessiert sind, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, die auch große Angst haben, sich mit der deutschen Gesellschaft in Berührung zu kommen, die häufig ganz schlecht Deutsch sprechen. Aber die Jungen, die hier eben aufgewachsen sind, letztendlich ganz andere Ideen haben, wenngleich die Frömmigkeit und auch ein konservatives Weltbild auch bei den jungen Millî-Görüş-Leuten durchaus nach wie vor vorhanden ist. Ähnliches gilt für eine letzte hierarchische, zentralistische Gemeinschaft. Also sowohl Millî-Görüş als auch VEKZ als auch DITIB sind ganz zentralistisch geführt, mit gewissen Spielräumen, wie man sieht, wenn auf Ortsebene plötzlich jemand was anderes will und das einfach auch tut. Die vierte zentralistische Organisation ist die Ahmadiyya Muslim Jamaat. Das ist eigentlich ein Zwerg unter den Organisationen, aber ein Zwerg, der überall von sich reden macht, weil gerade die junge Generation der Ahmadiyya hochgebildet ist. Und die können argumentieren und dann haben sie von ihrem Kalifen den Auftrag, dass sie tätig werden. Wo sie sind, in den Ortsgemeinden, da müssen sie Veranstaltungen machen, sie müssen Kontakt mit der Bevölkerung aufbauen in bestimmten Regeln und Rahmen und sie müssen quasi sich als Muslime von der besten Seite zeigen. Und das machen sie dadurch, dass sie Charity-Veranstaltungen durchführen, wo sie dann das gesammelte Geld für allgemeine Dinge spenden, also nicht für Muslime, sondern da geht es dann an die Kinderkrebshilfe oder an anderes. und oder dass sie in der Silvesternacht die Straße kehren. Mir wurde erzählt, das haben sie in Pakistan, wo sie eigentlich ursprünglich herkommen, auch schon immer gemacht. Und das haben sie mit nach Deutschland gebracht. Da kann man in Deutschland mit punkten. Jemand, der in der Silvesternacht die Straße kehrt und der ansonsten irgendwelche Charity-Organisationen veranstaltet und dann für gute Zwecke stiftet, der ist gut angesehen. Und die Ahmadiyya sind gut angesehen und lassen sich auch beraten, spannen einen auch sofort ein, haben verschiedentlich bei mir im Büro gesessen und gesagt, Frau Schröter, sagen Sie doch mal, wie können wir unsere Öffentlichkeitsarbeit verbessern? Wie können wir besser die deutsche Bevölkerung überzeugen, dass Muslime total nette Leute sind und vielleicht sogar, dass der Islam eine super Religion ist. Also so gehen die vor und werben um Sympathien. Aber sie sind äußerst zentralistisch. Auch da habe ich direkt vor Ort bei meiner Forschung eigentlich ganz große Schwierigkeiten gehabt und wieder Schwierigkeiten, an die Frauen ranzukommen. Da wurde ich dann verwiesen auf Veranstaltungen, die die Frauen machen. Ja, die haben Veranstaltungen gemacht und dann haben wir Telefonnummern ausgetauscht. Dann habe ich die angerufen, eine nach der anderen. Und es war immer nur ein Mann am Apparat, der mich sofort aufgelegt hat. Also war überhaupt kein Durchkommen. Dann haben wir über die Zentrale in Frankfurt versucht, irgendwas in Bewegung zu setzen. Dann wurde mir eine Gruppe von Frauen zusammengestellt. Die Hälfte waren Konvertitinnen, alle waren Akademikerinnen und keine kam aus meiner Kommune. Und die haben dann im Prinzip die offizielle Linie mir präsentiert. Das war nicht sehr produktiv, aber ich hatte einige Studentinnen, die bei der Ahmadiyya waren. Und diese Studentinnen, mit denen kann man sich ja als Hochschullehrerin doch nochmal anders unterhalten. Also wir haben auf dem Gang uns unterhalten und dann haben die mich eingeladen, auch zu ihrer jährlich stattfindenden Großveranstaltung, wo auch der Kalif immer anwesend ist. Das ist übrigens der Kalif da neben mir. Da konnte ich dann 3 Tage lang, Tag und Nacht, vieles erfahren. Wenn man dann die ganze Zeit zusammensitzt, dann ist das schon ganz, ganz lehrreich. Die Ahmadiyya, die sind die Preußen der Muslime. Alles, was sie organisieren, wird generalstabmäßig durchgeplant. Da geht auch nichts schief. Bei Veranstaltungen haben sie dann farblich abgesetzt nach Ordnerrang, kann man sofort unterteilen, wer was ist. Und sind also absolute Profis und sie wollen auch Profis sein. Da ist der Vorsitzende, der Deutschlandvorsitzende neben dem Kalifen auch ein Konvertit, der äußerst smart ist. Ich habe mit dem Herrn Abdullah Wageshauser mal im Mitteldeutschen Rundfunk diskutiert und zwar just mit dem Björn Höcke, AfD, und habe vorher mit dem Höcke und dem Wageshauser in einem Warteräumchen gesessen, bis das alles losging und beobachtet, wie der Wageshauser den Höcke komplett weich gekocht hat. Da habe ich gedacht, das ist ja wirklich unglaublich. Wageshauser ist Radler und hat herausgefunden, offensichtlich, dass der Höcke auch Rad fährt und dann hat er den, also war wirklich unglaublich. So, dass es dem Höcke nachher in der Diskussion fast schon schwer fiel, seine rechten Parolen gegen Muslime an den Mann zu bringen, weil ihm der Wageshauser plötzlich sehr sympathisch war. Das gipfelte darin dann, dass Wageshauser gesagt hat zu Höcke, ach Herr Höcke, lassen Sie uns doch mal zusammen eine Radtour machen, da können wir doch alle Probleme ausräumen. Also, soweit die muslimische Schamoffensive in Richtung AfD. Hat, wie man sieht, keinen dauerhaften Einfluss gehabt, leider, aber es war mal ein Versuch wert. Die Ahmadiyya, wie gesagt, sehr stark im Bereich soziales Engagement, sehr smart, sowohl die jungen Männer als auch die Frauen. Die Frauen sieht man allerdings nicht so viel im öffentlichen Raum. Aber sie haben ein großes Problem, meiner Meinung nach, die absolute Geschlechtertrennung. Ahmadiyya ist ganz vorne, wenn es darum geht, dass ein Mädchen nicht am Schwimmunterricht teilnimmt. Die klagen auch sofort. Für die Ahmadiyya ist die ideale Gesellschaft eine, in der Männer und Frauen sich nie begegnen, außer wenn sie verheiratet sind oder in der engeren Kernfamilie. Und jede Ehe wird arrangiert. Ich habe mit den Frauen, vielen jungen Frauen gesprochen, habe gesagt, wollt ihr nicht euren Partner selbst aussuchen? Und die haben mir unisono gesagt, also wir sind doch noch viel zu jung, wir können doch nicht entscheiden, wer für uns gut ist. Es muss doch jemand Älteres machen. Das klingt alles erstmal ganz glatt, aber so glatt ist es nicht. Im Jahr 2016 gab es einen Ehrenmord bei der Ahmadiyya, einer Gruppe im Rhein-Main-Gebiet. Just waren auch noch die Täter Funktionärsleute aus der örtlichen Gruppe. Warum gab es den Ehrenmord? Da hat ein Mädel den Mann, der ihr zugedacht war, nicht haben wollen, wollte einen anderen, übrigens auch ein Ahmadi. Die Eltern haben sich quergestellt, das junge Paar hat sich auch quergestellt. Und dann hat die Mutter des Mädchens entdeckt, dass die Tochter Kondome in der Tasche hatte. Und damit war für sie klar, da gibt es eine sexuelle Beziehung. Und das war so ein No-Go, dass die Eltern minutiös durchgeplant haben, wie sie die Tochter umbringen, und dann haben sie tatsächlich umgebracht. Ja, also soweit. Und ich habe da viel mit denen drüber gesprochen, habe gesagt, Leute, da habt ihr ein echtes Problem. Und ich glaube, da müsst ihr schon irgendwas ändern. Dann hieß es ja, wir schulen jetzt die Leute besser, aber an der Geschlechterordnung ist da nichts zu rütteln. Das, wie gesagt, sind vier große, sehr zentralistisch ausgerichtete Vereinigungen mit jeweiligen Ortsgemeinden, die aber nicht unabhängig sind. Und da, wie gesagt, gibt es einen geringen Spielraum. Bei der DITIB würde ich im Moment sagen, ist der Spielraum am allergeringsten. Bei anderen ist er größer, sich tatsächlich so, wie das vor Ort vielleicht angebracht ist, sich auch integrativ zu beteiligen. Anders ist das bei arabischen Moscheen. Viele der arabischen Moscheen sind eigentlich marokkanische bzw. Berber-Moscheen. Diese Moscheen gehören keinem pyramidalen System an, sondern sind sehr viel anarchischer. Und von daher findet man bei diesen arabischen Moscheen das ganze Spektrum von sehr radikalen Moscheen bis zu vergleichsweise, konservativen Moderaten. Also weiter geht es dann nicht. Zu den eher Radikalen, die kommen immer in die Presse, ja, weil das sind die Moscheen, wo die Salafis herkommen, wo dann die radikalen Prediger erscheinen, wo es Ausreiseleute gibt, wie beispielsweise in der Al-Nur-Moschee in Neukölln. Das ist jetzt von der Facebook-Seite. Das sind so die Veranstaltungen, die anbieten. Das ist ein Rundum-Programm zu allem Möglichen. Ja. Untreue in der Ehe beispielsweise ist ein Thema. Und es gibt dann Islam-Seminare, die dann so aussehen mit bekannten Predigern. Viele davon im Übrigen immer ganz hart an der Grenze tatsächlich zur Radikalität oder Radikale. Ja. Der Herr auf der linken Seite, gegen den ist mal ein Verfahren gelaufen, weil er öffentlich Gewalt gegen Frauen in der Ehe gerechtfertigt hat. Oder der Herr auf der rechten Seite, Abul Bara, auch der fällt durch markige salafistische Sprüche auf und durch eine bedingungslose Unterstützung von Al-Qaida. Also das ist in München, wollte ich Ihnen auch noch ein Bild von München, habe ich rausgesucht. Darul Koran Moschee, das haben Sie vielleicht, weiß ich nicht, das ist bei Ihnen hier in der Stadt, also auch so dieses Kaliber eher. Gibt es in den meisten großen Städten, hat man so diese eher radikalisierten arabischen Moscheen, die dann immer abgemahnt werden, geschlossen werden sie in der Regel nicht, von daher stört es sie nicht. Aus der Forschung heraus jetzt, wie sind die eigentlich strukturiert? In Wiesbaden gab es vier Berber-Moscheen, die gingen alle mal von einer aus. Ja. Am Anfang gab es eine Moschee, dann wurden es immer mehr Mitglieder und es gab Streit und man spaltete sich und hat dann vier letztendlich gegründet, die allesamt freitags voll sind, wie Sie das an diesem einen Bild sehen. Also freitags sind die voll. Die haben zum Teil außerordentlich schöne Bauten, ja, und man fragt sich so ein bisschen manchmal, mit welchem Geld da gebaut wird. Habe ich auch immer wieder nachgehakt, aber da ist nicht wirklich was herauszufinden. Das ist sehr repräsentabel. Und diese Moscheegemeinden bieten, wie alle Moscheegemeinden, die irgendwie Möglichkeiten dazu haben, bieten etwas für die Jugend an. Man möchte die Jugend bei sich behalten. Man möchte nicht, dass sie auf der Straße herumlaufen, dass sie vielleicht kriminell werden, dass sie rauchen, trinken oder, weiß ich nicht, irgendwas anderes machen, und bietet dann irgendetwas für die Jugend an. In dieser Moschee haben wir sehr stark mit dem Jugendwart, das ist der Herr auf der rechten Seite, zusammengearbeitet. Und der wollte uns immer zeigen, was er so anbietet, um die Jugendlichen von den Salafisten wegzukriegen. Wir waren dann auch in Jugendpredigten, die allerdings traurig waren, muss man ganz ehrlich sagen. Da waren, und das scheint mir auch ein Problem vieler Moscheen zu sein, die Hausimame sind nicht gerade die charismatischsten. Und auch die Themen, die sie besprechen, kommen bei Jugendlichen oft nicht an. Ja, da geht es dann minutiös darum, wo Mohammed in einer bestimmten Zeit von wo nach wo gelaufen ist und was ihm da genau passiert ist. Interessiert nicht wirklich jemanden. Und von daher haben diese Moscheen eigentlich immer das Problem, dass die Jugendlichen sagen, lass uns doch mal den Abu Barra einladen, den sie da gerade auf der Al-Nur-Seite gesehen haben, oder irgendeinen anderen der enorm charismatischen salafistischen Prediger, weil, das muss man einfach sagen, ich habe mir mehrere auch angehört, auch Pierre Vogel in live sogar aufgenommen, die können reden, die haben enormes rhetorisches Geschick, die sprechen genau die Themen an, die die Jugendlichen betreffen, und die machen das in der Regel auch noch in einer Sprache, die absolut mitreißend und verständlich ist. Und so gibt es in diesen Moscheen häufiger das Problem, dass da eben salafistische Prediger auftauchen. Das wird versucht, unter der Decke zu halten, dass es nicht gleich einen öffentlichen Skandal gibt, aber es passiert immer wieder. In den Berbermoscheen in Wiesbaden war das immer wieder Thema. Da gibt es eine Besonderheit in der Kommune. Das Integrationsamt hat einen Zusammenschluss muslimischer Gemeinden gegründet. Das ist also eine staatliche Gründung, Bürokratisierung des Islam sozusagen, und hat alle Moscheevorstände turnusmäßig im Integrationsamt versammelt und hat einen Vertrag ausgearbeitet, den sie alle unterschrieben haben, sowohl die Stadt als auch die Gemeinden. Und in diesem Vertrag gab es eigentlich zwei Seiten. Die Stadt verpflichtete sich, den Muslimen entgegenzukommen bei deren Anliegen, Moscheebau, Begräbnisstätten, Unterricht in den gesponserter Unterricht in den Gemeinden für die Frauen, Gesundheitsprogramme etc. Und dafür sollten sich die Moscheen verpflichten, keine radikalen Prediger einzuladen. Sie können sich vorstellen, wie das ausgegangen ist. Sie sind natürlich immer eingeladen worden, ja. Und dann gab es jedes Mal Ärger. Die Integrationsdezernentin kam, die Amtsleiterin kam, dann wurden die entsprechenden Vorstände vorgeladen und dann hieß es immer: Ja, wir wussten doch nicht, dass die radikal sind. Woher sollen wir das denn wissen? Dann haben wir gedacht, okay, wenn das so ist, das ist wirklich ein Wissensdefizit, dann machen wir mal eine Veranstaltung und haben speziell die Moschee-Leute eingeladen, eine Veranstaltung zu Salafismus und Dschihadismus. Weil die Hälfte des Saales war voll mit bärtigen Männern und man konnte genau sehen, bei wem etwas ankam und bei wem nicht. Die etwas moderateren türkischen Leute, ja, die haben sich das angeschaut. Die Sufis waren begeistert und die Leute aus den arabischen Moscheen fanden das nicht sonderlich gut. Einer stand dann am Schluss auf und sagte, was das denn alles solle. Salafismus, das sei doch gar kein Problem, weil das, was wir jetzt gerade da an die Wand gemalt hatten, an salafistischen Aktivitäten, das sei doch üblich bei Ihnen und im Übrigen seien Sie alle Salafisten, weil Salafisten seien die wahren Muslime. Da hat sich diese ganze Veranstaltung letztendlich komplett erübrigt. Das war natürlich ein bisschen shocking und ich habe sie gemacht mit einer muslimischen Doktorandin, selber Kopftuchträgerin, und diese arme junge Frau musste sich nachher dann noch vorwerfen lassen, dass sie den Islam an die Ungläubigen verraten habe. Also so haben wir eine gewisse Problematik auch der Leute, die durchaus in engen Kooperationsverhältnissen mit der Kommune gesteckt haben. Das ist jetzt auch, das ist die Frauengruppe einer der Berber-Moscheen, und die werben gerade für Spenden für einen Moscheeneubau, und auch diese jungen Frauen, oder auch sind nicht mehr alle jung, sind ja mit fließenden Grenzen, absolut fließenden Grenzen, auch zum Salafismus. Da habe ich in einer Gruppe eine Diskussion gehabt über dies und jenes und dann kamen wir irgendwann mal auf den 11. September, auf den Anschlag in New York, und da wurde mir dann voll mundig erzählt, das sei doch alles eine jüdische Verschwörung gewesen und ein Moslem sei da niemals beteiligt gewesen. Also Verschwörungstheorien im Übrigen gab es natürlich auch massenhaft. Ja, das sind jetzt die Herren des Vorstands aus dieser Moschee, mit der auch immer wieder, und das ist jetzt die vierte dieser Berber-Moscheen, auch ein wunderschöner Bau, und da sind zwei Jugendliche, die ein Video aus Syrien gepostet haben, der eine war 15, der andere war zu dem Zeitpunkt 19, da grüßen sie fröhlich ihre Heimatmoschee mit Namen und sagen, sie sind in Syrien, um Kuffar zu töten, und dann machen sie so. die Jugendlichen haben nicht so viel Arabisch verstanden, deshalb waren sie nicht beim IS gelandet, sondern bei der Freien Syrischen Armee. Die Freie Syrische Armee hat sie zurück nach Deutschland geschickt und dort sind sie dann von der Polizei in Empfang genommen worden. Auch die Presse hat Wind davon bekommen. Der Moscheevorsteher war außer sich, nicht weil diese Jugendlichen nach Syrien gegangen sind, sondern weil seine Moschee in schlechtem Licht dastand. Und sagte dann der Presse gegenüber, ja, das müssen Sie alles aus dem Internet haben, wir haben damit nichts zu tun. Auf der Homepage dieser Moschee just stand aber ein Satz, der Dschihad gegen die Ungläubigen ist gerechtfertigt, wenn ein islamischer Führer ihn ausruft. Und standen noch viele andere Dinge. Und da haben sich diese Jugendlichen offensichtlich dran gehalten, aber das ging nicht tatsächlich an ihn. Ja. Jetzt vielleicht noch einmal ein Blick nach Frankfurt. Da gibt es Pendants zu diesen Berber-Moscheen, eine ganze Reihe auch von Berber-Moscheen im gesamten Rhein-Main-Gebiet. Das ist eine Fußballmannschaft. Fußball wird gern mit den Jungen gemacht. Für die Mädchen gibt es natürlich weniger Angebote. Und zu dieser Moschee, da habe ich eine besondere Beziehung, weil das Amt für interkulturelle Angelegenheiten, eine besondere Einrichtung der Stadt Frankfurt, ein großes Präventionsprojekt mit Moscheegemeinden machen wollte. Das war 2014, war die große Idee, Prävention klappt nur mit den Moscheegemeinden, also müssen wir die ins Boot holen. Und nur drei Berbermoscheen haben sich da bereit erklärt. Und dann hat man Gelder eingeworben und die Moscheegemeinden haben das bekommen, sind aber nach kurzer Zeit wieder ausgestiegen, weil ihnen der Kurs so nicht gefallen hatte und sie eigentlich dachten, dass Prävention etwas ganz anderes ist als das, was sie da tun sollten. Dann haben sie aber, weil sie gemerkt haben, aha, das ist etwas, was vielleicht für sie interessant sein könnte, haben sie einen eigenen kleinen Verbund gegründet. Und in diesem Verbund haben sie Geld beantragt aus dem Bundesprogramm Demokratieleben für Präventionsarbeit unter eigener Flagge sozusagen. Und ich bin beim Kick-Off-Workshop eingeladen worden. Und dieser Kick-Off-Workshop, da sehen Sie ein paar Bilder. Ich komme in die große Moschee und es waren fast ausschließlich Männer da. Das war eine Jungengruppe, die Frau Melida gesungen hat. Und dann habe ich mich auf der kleinen Frauenseite eingefunden und mich dann mit der Leiterin der Frauenabteilung unterhalten, deren großes Anliegen war, dass beispielsweise die Jugend vor Musik bewahrt werden solle, weil Musik im Islam verboten sei und ähnliches mehr. Ich bin dann nochmal eingeladen worden und habe bei einem Frauentag einen Vortrag gehalten. Es hatte sie mich gebeten, das zu machen. Ich habe gesagt, ja, mache ich gerne. Ich werde was erzählen zu Frauen und Bildung, zu Mädchenbildung. Und da sagte sie, ja, das sei aber ein heikles Thema, Mädchenbildung. Da sei nun nicht jeder in der Gemeinde mit einverstanden. Und da sehen Sie vielleicht, das sind natürlich nur Schlaglichter, dass da zum Teil ganz andere Werte und Normen wichtig sind als in der Mehrheitsgesellschaft. Viele Eltern wurden mir dann gesagt, haben Angst, dass die Mädchen zu gebildet sind und sich dann von der Gemeinde entfernen. Ach so, und das ist vielleicht noch ganz interessant. Vor einem halben Jahr, haben im Rhein-Main-Gebiet alle Berber-Moscheen sich zusammengeschlossen. Warum haben sie sich zusammengeschlossen? Weil die Politik im Moment den Lobbyblick auf hat und sagt, Muslime sollen partizipieren, aber hauptsächlich in Form von Lobbyorganisationen. Und da haben sich diese arabischen Moscheen folgerichtig zusammengeschlossen unter einem Verbund und haben auch Gelder beantragt für ihre Arbeit, haben auch Gelder bekommen, bis herauskam, dass die Hälfte der Moscheen unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Das ist an die Presse geraten und dann gab es natürlich einen großen Skandal und mittlerweile sind die Gelder gestoppt worden. Also soweit ja auch immer wieder Probleme, die den Leuten zum Teil nicht wirklich bewusst sind. Ich habe bei einem anderen Vortrag, bin ich angesprochen worden, von einem dieser Vorstände, der unter Beobachtung stand, der hat gesagt, Frau Schröter, was sollen wir denn machen? Wieso stehe ich denn unter Beobachtung? Das muss alles ein Missverständnis sein. Wir haben ja mal einen eingeladen, der Salafist war und bekannt war, aber das machen wir ja jetzt nicht wieder. Und wir haben auch, das war ganz süß eigentlich und rührend, wir haben auch mal überall in der Stadt Korane verteilt, aber wir wussten ja nicht, dass das was Schlechtes ist. Also zum Teil, ja, manchmal ist es ein tatsächliches Kommunikationsproblem. Die einen sehen das, was sie als wertvolle und richtige Arbeit verstehen, unter Verdacht, glauben, dass das eigentlich islamfeindlich ist, sie unter Verdacht zu stellen. Und die anderen sagen, um Gottes Willen, das ist ja wirklich das Gegenteil von Integration. Ja, außer diesen, und ich werde da gleich noch darauf eingehen, wie weitere Organisationsmodelle aussehen, vielleicht nur noch ganz kurz erwähnt, natürlich gibt es neben diesen Gruppen noch andere. Es gibt Schiiten, die organisiert sind, spielen eigentlich keine große Rolle, weil sie zahlenmäßig sehr klein sind. Aber auch da drängt es einen zu Dachverbänden. Und jetzt bin ich beim Thema Dachverbände. Die meisten muslimischen Kleinstgemeinschaften, Moscheegemeinschaften sehen im Moment die zwingende Notwendigkeit, dass sie sich mit anderen zusammenschließen, um Großverbände zu bilden. Großverbände deshalb, weil man erwartet, dass dann die eigene Arbeit finanziert wird, dass man mehr Einfluss bekommt, dass man möglicherweise den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts bekommt, etc. Und deshalb schließt man sich zusammen. Es gibt schon mehrere altgediente Zusammenschlüsse. Das eine ist der Zentralrat der Muslime, der seit etlichen Jahren besteht. Das andere ist der Islamrat. Sie sehen, das klingt immer so, als ob es für alle gilt, aber sind eigentlich Partikularverbände. Der Zentralrat der Muslime ist übrigens weitgehend von arabischen Moscheen dominiert und da ist der Herr Ayman Masyak, den hat vielleicht der eine oder die andere von Ihnen schon mal gesehen, der Vorsitzende. Der Islamrat, da gibt es etliche kleine Verbände, die sich darunter zusammengeschlossen haben, aber weitgehend ist er dominiert von Miligörisch und dann gibt es als große Organisation eben noch DITIB. Ja, und wie wird das bedeutsam? Wie spielen diese Leute eine Rolle? Sie spielen eine Rolle, weil in allen Ländern mittlerweile Gespräche laufen, um muslimische Organisationen stärker in der Politik zu berücksichtigen. In Hessen beispielsweise ist der bekenntnisorientierte islamische Religionsunterricht eingeführt worden mit zwei Partnern, mit DITIB und mit der Ahmadiyya Muslim Jamaat. In anderen Bundesländern ist man da noch nicht so weit, aber auch da sind Gespräche. Es gibt Pläne, einen großen islamischen Wohlfahrtsverband zu gründen. Es gibt schon jetzt Pilotprojekte für islamische Sozialarbeit, islamische Jugendarbeit und vieles mehr. Muslime sagen, die Christen haben es auch. Es ist nur gerecht, wenn wir in ähnlicher Weise partizipieren können, wenn wir unsere eigenen Organisationen aufmachen können, wenn wir Repräsentanten in Gremien bekommen, beispielsweise im Rundfunkrat oder ähnliches mit der Integrationsräten, Asylkonvent etc. Man möchte Geld für die Flüchtlingsarbeit. Das heißt, man möchte gleichgestellt werden mit den Kirchen. Man sieht, dass nur diejenigen eine Chance haben, wahrgenommen zu werden, die groß sind. Und man sieht, dass da natürlich DITIB immer noch führend ist, wenngleich, und da hatte ich ja anfangs erwähnt schon, dass es da große Irritationen in der Politik gibt. Das treibt eben auch kleine Verbände dazu, sich mit anderen zu vereinigen, damit sie mehr Power entwickeln und vielleicht einen besseren Zugang auch zu Ressourcen bekommen. Ich habe mal die Mitglieder der Deutschen Islamkonferenz in drei Phasen, hoffe, dass man das lesen kann, auf die Folie gezogen. Und da sehen Sie, wie die Fokussierung auf Lobbyorganisationen in den letzten Jahren vorangeschritten ist. In der ersten Phase gab es vergleichsweise wenig Vertreter muslimischer Organisationen. Es gab aber eine ganze Reihe von nicht organisierten Muslimen. In der zweiten Phase gab es schon mehr, da sind jetzt die nicht organisierten Muslime, da gibt es noch relativ viele, aber schon sehr viel mehr Verbandsvertreter. Und jetzt sehen Sie die dritte Phase. Es gibt überhaupt keine nicht organisierten Muslime mehr, sondern nur noch Verbände. Also die Politik hat sich komplett fokussiert auf Großeinrichtungen, auf Lobbyorganisationen und stellt aber jetzt gerade fest, weil es natürlich Kritik gibt, nicht nur von den unorganisierten Muslimen, sondern auch in der Öffentlichkeit, stellt gerade fest, dass sie da die konservativsten und unter Umständen sogar äußerst bedenkliche Organisationen mit im Boot hat. Ich spreche ja nun auch viel mit Politikern und auch in Hessen, wenn es um den Religionsunterricht geht. Und da wird immer gesagt, ja, was sollen wir denn machen? Wir wollen doch die Muslime im Boot haben. Wir wollen doch mit denen zusammenarbeiten. Die sollen doch mit die Gesellschaft gestalten. Das ist legitim und richtig. Das sehe ich auch so. Aber ich sage dann, warum schauen Sie denn eigentlich nur auf die organisierten Muslime? Sie können doch nicht das Modell, das für die Kirchen funktioniert, auf den Islam jetzt übertragen. Der Islam hat ja keine Kirche ausgebildet und ist auch in seiner Breite nicht in solchen bürokratischen Strukturen eingebunden. Jetzt geht von der Politik aber der Impuls aus, dass die Muslime sozusagen eine eigene Kirche bilden. Und das passiert natürlich dann unter Führung eher der problematischen Organisation. Wer bleibt da auf der Strecke? Jenseits der Moscheeverbände. Wir haben im Moment an 4 Standorten islamische Theologien mit zum Teil ganz ausgezeichneten jungen Leuten, die eine ganz frische und beileibe nicht konservative Theologie entwickeln. Allen voran die Universität Münster mit Muhannad Kohit, den Sie da gesehen, der also wirklich, muss man sagen, ein Vorbild wirklich für die Integration von Muslimen in Deutschland darstellt. Wir haben eine ganze Reihe von kleinen Organisationen, die alle durch das Raster fallen. Hier sehen Sie beispielsweise den Bund muslimischer Pfadfinder und Pfadfinderinnen Deutschlands. Die machen eine ausgezeichnete Jugendarbeit. Ja? Die haben überhaupt keine Berührungsängste gegenüber anderen Pfadfindern. Die haben kein Problem, dass Jungen und Mädchen zusammen in einem Pfadfinderlager sind. Die haben kein Problem, bei einem jüdischen Mahnmal einen Gedenkkranz niederzulegen, etc. Aber die fallen raus und die werden nicht mit berücksichtigt bei den ganzen Partizipationsmodellen. Wir haben nach wie vor sufistische Orden. Ja? Auch die stehen nun wirklich nicht unter dem Verdacht, radikal zu sein. Und wir haben eine ganze Reihe von unabhängigen muslimischen Denkern und Denkerinnen, Aktivistinnen, Serhan Atesh beispielsweise, sie war in der ersten Islamkonferenz noch vertreten. Serhan Atesh, die jetzt in Berlin die erste liberale Moschee gründen will, wünsche ich ihr sehr viel Erfolg. Oder Marwan Abutam, Islamwissenschaftler, der jetzt dem muslimischen Forum Deutschlands angehört, auch eine kleine Gruppe. Oder Zineb Al-Masra ist als Autorin bekannt geworden, die ein vollkommen anderes Frauenbild zeichnet, ein Frauenbild, das übrigens von einer großen Mehrheit von Muslimen geteilt wird. Die organisierten Muslime, die ich Ihnen heute Abend vorgestellt habe, die umfassen geschätzt 20-25% aller in Deutschland lebenden Muslime. Die anderen sind nicht so fromm. Die anderen sind eher wie Zineb Al-Masra, die in Jeans und mit freien Haaren herumlaufen, wo sie gar nicht wissen, ist es eine Muslima, ist es irgendjemand anders. Ja? Oder als letztes Beispiel Ahmed Mansour, auch er war schon mal in der Islamkonferenz Psychologe, ganz aktiv in der Integrationsarbeit, ganz aktiv in der Arbeit, auch ein Gegengewicht zu patriarchalischen Vorstellungen von Ehre zu entwickeln. Und das sind Leute, ja, mit denen könnte man Beteiligungsmodelle entwickeln, statt nur auf die Verbände zu schauen. Also das werde ich natürlich im Prinzip etwas missionarisch, wie Sie merken, weil es so auch ein bisschen mein Anliegen ist, zu sagen, es besteht kein Grund, sich nur auf die großen Verbände zu stützen. Es besteht kein Grund, die Moscheegemeinden alle zu zwingen, sich zu einem Verband zusammenzuschließen, hierarchisch zu werden, wo sie es nicht sind. Der Islam hat seinen Charme auch dadurch, dass er eben heterogen ist, dass er vielfältig ist und dass er nicht nur in eine Richtung läuft, wenn jetzt durch die Politik versucht wird, da eine Richtung reinzubringen, und zwar die konservative, dann ist das kein Gewinn. Damit will ich nicht sagen, dass man die großen Verbände außen vor lassen soll, aber man sollte sie definitiv nicht in der Weise privilegieren, in der das im Moment geschieht, oder sie gar zu den einzigen Vertretungsorganisationen der in Deutschland lebenden Muslime und Musliminnen machen.
Applaus Es besteht kein Grund, sich nur auf die großen Verbände zu stützen. Der Islam ist vielfältig und sollte in dieser seiner Vielfalt wahrgenommen und auch öffentlich abgebildet werden. So das Fazit der Frankfurter Ethnologin Susanne Schröter in ihrem Vortrag über Moscheen in Deutschland. Orte der Abschottung oder der Integration, den sie am 24. Januar 2017 in der Bayerischen Akademie der Wissenschaften gehalten hat. Euch danke ich für euer Interesse am Hörsaal und an diesem Thema. Katja Weber verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.